um das ein bisschen zu einzuordnen, die Arbeit von Udo Breger. In Deutschland nach dem Krieg haben der Großteil der Schriftsteller und Autoren natürlich sich mit dem Grauen des Krieges und mit dem Krieg beschäftigt. In den 60er und 70er Jahren ist dann so ein bisschen aufgebrochen. Es hat eine neue Richtung gegeben, und zwar hat diese neue Richtung hat sich orientiert nach der amerikanischen Literatur. Also nach der amerikanischen Literatur. In Amerika ist ja nach dem Krieg eigentlich eine richtige Aufbruchstimmung in der Literatur beobachtet. Ich sage im Beat, Pop und die ganzen Richtungen. Und in Deutschland hat es eine kleine Gruppe gegeben, Jörg Fauser, Rolf-Dieter Brinkmann, Jürgen Theobaldi und den Udo Breger, die sich mehr auf die amerikanischen Richtung, Literaturrichtung orientiert haben. Für Udo, und das haben wir vorher besprochen, er ist 1972 in London, hat er William S. Burroughs und Brian Geising kennengelernt, und das war für ihn eine entscheidende Begegnung. Er hat bis zum Tod von William S. Burroughs mit ihm zusammengearbeitet. Er war auch der erste Verleger von William Burroughs in Deutschland in der Expanded Media Edition. Ich wollte immer Presse, natürlich. Er hat als Übersetzer gearbeitet und vor allem als Literat. Er wird heute aus dem Roadstop lesen. Das Roadstop ist so ein Diary, ein literarisches Tagebuch aus meiner Sicht, wo er seine Begegnungen, seine Erinnerungen, seine Zeit eben mit dem amerikanischen Untergrund, mit dem amerikanischen Avantgarde von damals berichtet. Und jetzt wünsche ich euch guten Tag.
Drei, vier Tage später saß ich wieder im Zug, diesmal nach Paris, um Brian Geising zu besuchen. Die letzten 10 Jahre seines Lebens hatte Brian an der Nummer 135, Rue Saint-Martin, direkt gegenüber dem Centre Pompidou gewohnt. Dort, in einem Café nebenan, wurde das Foto gemacht, wie er seine geliebte Herald Tribune liest. Mit der Lupe kann man das Datum erkennen. Es ist der 8. Februar 1985. Das auf dem Kopf stehende Porträt eines lächelnden Mannes ist der KZ-Arzt Josef Mengele. Nach Aussagen Überlebender ein sehr schöner Mann, der bei Kriegsende erst 32 Jahre alt war. Er wurde auch Todesengel von Auschwitz genannt. Im Frühjahr 1985 hatte man das Grab dieses Massenmörders gefunden, und darüber hatte die Zeitung berichtet. Die Negative mit den Beuys-Fotos hatte ich jahrelang verloren geglaubt, und als sie mir eines Tages in die Hände fielen, waren Beuys und Geising darauf einträchtig Seite an Seite. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, war Brian doch ein ausgesprochener Deutschenhasser und auf Beuys gar nicht gut zu sprechen. Vielleicht war es nur beruflicher Neid. Was die gehassten Deutschen insgesamt betraf, beschuldigte sie Brian, seinen Vater umgebracht zu haben. Logischerweise hätte ich dann auch die Russen hassen müssen, erwiderte ich. Brian aber bemerkte nur, wow, immerhin seid ihr Deutschen es gewesen, die uns den ganzen Schlamassel eingebrockt haben, und das gleich zweimal in einem Jahrhundert. Dass sein Vater im Ersten Weltkrieg gefallen war und meiner im Zweiten und wir beide Einzelkinder blieben, fügte unserem freundschaftlichen Verhältnis ein geradezu verwandtschaftliches Element hinzu. Ein paar Jahre später, nachdem Brian V. Beuys 1986 gestorben war und es keinen Anlass mehr gab, einfach mal so nach Paris zu reisen, hatte ich ein paar Tage bei meinem Freund und Verleger Peter Engstler in der Rhön zugebracht. Bei der Rückfahrt zum Bahnhof Fulda mussten wir auf einem kurvenreichen Straßenabschnitt hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug bleiben. Auf der Ladeklappe des hellgrünen Anhängers prangte in weißen Großbuchstaben der Schriftzug Mengele. Ich blickte Pitt fragend an und er nickte nur. Anfang Mai 1989, Galerie Kleto Polcina am unteren Ende der spanischen Treppe. Diskret versteckt in einer der oberen Etagen eines elegant verschwiegenen Hauses. Am frühen Abend ist Vernissage. Gezeigt werden visuelle Arbeiten von William S. Burroughs. Die Galerie füllt sich mit Besuchern. Immer mehr Menschen drängen sich herein. Im zentralen, fensterlosen Raum der Künstler und sein Werk. Eine ganze Weile streift er unerkannt umher. Elegant hellgrau gekleidet, den Stock am angewickelten Unterarm, schreitet er von Bild zu Bild. Niemand nimmt von ihm Notiz. Bald aber wird er entdeckt, zieht zunehmend Blicke auf sich, verharrt mit einem Mal am Ende des langgezogenen Raums, dreht sich zum Publikum, stellt die Füße in breitsohligen Earth-Shoes leicht auseinander und die Spitze seines Gehstocks zu einem Dreieck davor, legt beide Hände auf den Stock, hebt leicht den Kopf. Fest angewurzelt steht er da und starrt in die Menge. Das Gesicht unter der Hutkrempe ist jetzt grell beleuchtet. Die Augen hinter blank geputzter Brille glitzern wie Glas. Keine Wimper zuckt. Das Atmen hat er offensichtlich aufgegeben. Burroughs, eine dem leblosen Kabinett der Madame Tussaud entstiegene Gestalt? Lähmende Stille. Die versammelte Auslese der ewigen Stadt verfällt in Trance, heftet den Blick auf den alten Mann mit Stock und Hut und versinkt in absolute Bewegungslosigkeit. Und Burroughs ist zugleich Objekt und Opfer voyeuristischer Begierde. Plötzlich zupfte Rosine Bülert an meinem Ärmel. Mefeke Geschoss, flüsterte sie, hol William da raus. Vorsichtig setzte ich mich in Bewegung, machte 2, 3 Schritte auf Burroughs zu, berührte ihn leicht am Arm und sagte, why don't we go to the office and have a drink? Damit war der Bann gebrochen. Oh sure, by all means, erwiderte er, zu frischem Leben erweckt und schritt beherzt voran. Das anschließende Buffet wird bei Signor Polcina zu Hause offeriert. Quer über die Straße im obersten Stock eines herrschaftlichen alten Hauses. Luxus und millionenschwere Kunst, wohin man blickt. Wohltuende Geborgenheit, Leckerbissen und Getränke im Überfluss, Speisung der Satten. Hier herrscht ein noch größeres Gedränge als drüben in der Galerie. Reden, Scherzen, Trinken, Lachen, alles durcheinander. Plötzlich geht ein Raunen durch die Menge. Es folgt der Auftritt einer der wohlhabendsten Immobilienbesitzerinnen von Rom. Eine in unglaublich viel schwarz-bauschigen Chiffon gewanderte Dame rauscht herein. In jedem Arm einen Mops, einen schwarzen, einen weißen und neben sich einen Gigolo von kleinem Wuchs und haushohem Selbstbewusstsein. Indes hier und da Applaus ertönt, tritt der Ragazzo einen Schritt vor, wirft sich in Pose. Die Jeans sind von unten bis zum Gürtel in engen Abständen horizontal aufgeschlitzt. Olivfarbene Haut wird sichtbar. Hoch aufgeregt steht er da, grinst geckenhaft stolz die Vernissage-Gäste an. Ein Blick hinüber zu Burroughs zeigte, dass ihn die Szene nicht besonders interessierte. In ein Gespräch mit dem Grafen Ruspoli vertieft, einem Kumpan aus frühen Tangertagen, begannen eben beide herzhaft zu lachen. Als Brian Gysin 1916 bis 1986 und William S. Burroughs 1914 bis 1997 in den frühen 50er Jahren unabhängig voneinander in Tanger eintrafen, stand die Weiße Stadt am nördlichsten Zipfel von Marokko noch unter internationaler Verwaltung. Dieser Status bot in mancherlei Hinsicht Vorteile, etwa bei Drogen und Sex, von denen beide, Gysin der Naturalisierte und Burroughs der gebürtige Amerikaner, reichlich Gebrauch machten. Als sie sich erstmals über den Weg liefen, hatte Gysin einen Teil der algerischen Sahara durchquert und war dabei, seine Eindrücke schriftstellerisch und bildnerisch zu verarbeiten. Gleichzeitig leitete er das 1001 Nacht, ein kleines Restaurant, das unter anderem durch Live-Auftritte der Musiker aus Shizuoka Geschichte machen sollte. Burroughs war über Mexiko nach Marokko gelangt, hatte seinen ersten Roman Junkie abgeschlossen und war im Begriff, sich in einem nächsten, schier endlosen, chaotischen Manuskript zu verlieren, aus dem er in der Folge für seinen bekanntesten Roman Naked Lunch schöpfte. War das erste Zusammentreffen der beiden noch so verlaufen, dass sie voneinander nicht sonderlich beeindruckt waren, markierte die nächste Begegnung wenige Jahre später in Paris den Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das Beat Hotel war ein kleines Etablissement mit windschiefer Treppe und winzigen Zimmern. Es lag an der Rue Gilles-le-Coeur zwischen der Rue Saint-André-des-Arts und der Seine und beherbergte Dichter, Jazzmusiker, Maler und Beatniks. Einer von ihnen, Gregory Corso aus New York, hatte der Absteige ihren Namen gegeben. Andere, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs und Brian Gysin, zählten zu seinen regelmäßigen Gästen. Letzterer hatte im Zimmer 25 sogar eine weltbewegende Entdeckung gemacht und die Cut-Up-Methode entwickelt, so etwas wie Filmschnitttechnik auf Literatur übertragen. Hiermit experimentierten er und Burroughs ausgiebigst. Ein weiterer Hotelbewohner, Burroughs und Gysin Gefährte Jan Somerville, 1941 bis 1976, ein quicklebendiger junger Mathematiker aus England, unterstützte die beiden auf ihrer Suche nach neuen Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks. Ihm sind die technischen und wissenschaftlichen Grundlagen für ausgedehnte Tonbandexperimente wie auch für Gysins Dream Machine zu verdanken. Das erste Kunstwerk der Welt, das mit geschlossenen Augen betrachtet wird. Schließlich war da noch Anthony Balch, der Filmemacher aus London, der zahlreiche Sequenzen seiner mit Burroughs, Gysin und Somerville realisierten Arbeiten in London, Tanger und New York sowie in und um das Beat Hotel drehte. Viele Jahre später, 1972, hausten Gysin und Burroughs das letzte Mal gemeinsam an der Nummer 8 Duke Street St. James in London unter einem Dach. An einem bitterkalten Januartag läuteten der angehende Verleger Gerhard Steidel, in dessen Auto wir aus Göttingen angereist waren, und ich an der Tür. Gysin hatte ich den Sommer zuvor noch an dessen Tanger-Adresse schriftlich kontaktiert, allerdings keine Antwort erhalten. Jetzt ging es darum, die zweisprachige Ausgabe des Burroughs-Titels »Die elektronische Revolution« für meinen damaligen Verlag Expanded Media Editions zu besprechen. Den Kontakt hatte der Übersetzer Karl Weißner geknüpft, nach wie vor die deutsche Stimme von Burroughs. Auch dies sollte der Beginn einer Freundschaft werden, in deren Verlauf es immer wieder Gelegenheit gab, beide, Burroughs und Gysin, zusammen zu erleben. Brian Gysin hatte in seine großzügige geschneiderte Djellaba gehüllt, die Tür geöffnet und mit elegant überschwänglicher Geste ins Wohnungsinnere gebeten. Burroughs lasse sich entschuldigen, begann er und fuhr fort, er sei aber am folgenden Tag um dieselbe Zeit zu sprechen. Eine gewisse Enttäuschung unsererseits machte Gysin sofort wett, indem er zum Tee einlud, aus Marokko zu erzählen begann und sich als äußerst umsichtiger Gastgeber erwies. Es mochte eine Viertelstunde vergangen sein, als das Schloss der Wohnungstür leise klickte, es wieder still wurde und, wie ohne Tonspur eingeblendet, Burroughs plötzlich im Zimmer stand. In schlichtes, winterliches Grau gekleidet, Mantel, Anzug, Krawatte, ein leicht um den Hals drapierter Schal, die Handschuhe in der Hand, den Hut auf dem Kopf. Unterdessen hatte sich Gysin zu voller imposanter Höhe erhoben und verkündete mit theatralischem Pathos Mr. William S. Burroughs. Der verharrte einen Augenblick stumm, reichte schließlich mit einem knappen Hello die Hand und nahm Platz. Dieses erste Bild bestätigte den Eindruck, den andere, Jahre zuvor in Tanga gewonnen und in Begriffe gekleidet hatten. Geisin, das war für Timothy Leary, der Erzbischof von Tanga, und Burroughs, das war für die Jungs aus Tangas Kasbah, El Hombre Invisible. Was mir von dieser ersten Begegnung vor allem blieb, waren der Blick, mit dem Burroughs einen musterte. Eher ein Bodyscan, ein Blick, den man physisch spürte. Und die Antwort auf die Frage nach seinen Honorarvorstellungen, als Burroughs die Hände hob, sechs Finger spreizte und sagte, 6 copies. An einem Septembermorgen 1998, kurz vorm Aufstehen von Burroughs, geträumt. Bei ihm zu Hause in Lawrence, Kansas. Rosine Buller, eine alte Freundin aus Paris, sowie mehrere Journalisten sind anwesend. Diese verlassen sogleich wieder das Haus, um in der Stadt Besorgungen zu machen. Burroughs beschließt, ihnen nachzugehen. Er trägt ein leuchtfarben zitronengelbes Kostüm aus flauschigem Stoff, das im nächsten Augenblick zum Anzug mutiert. Sein Gehstock ist von derselben Farbe. Wir stehen zu dritt vorm Haus. Es ist gegen Mittag. Burroughs sieht wie ein grau gefärbter Afroamerikaner aus. Seine Gesichtszüge glänzen wie extrem öliger Kitt. Burroughs hätte dieser Traum interessiert, denn Träume haben in seinem Leben und Werk stets eine große Rolle gespielt. Immer wieder wies er darauf hin, dass er in seinen Träumen, die er regelmäßig aufzuschreiben pflegte, Schauplätze, Charaktere und Szenen für seine Bücher fand. Nicht umsonst ist die 1995 in den USA erschienene Auswahl von Burroughs Träumen denn auch My Education überschrieben. Was Journalisten anging, hatte Burroughs im Prinzip nichts gegen sie einzuwenden, es sei denn, diese stellten sich bockig und beharrten darauf, vor 10 Jahren habe er auf diese oder jene Frage etwas völlig anderes geantwortet. In solchen Momenten reagierte er eisig und sagte überhaupt nichts mehr. Vor einem mehrstündigen Fernsehgespräch mit Fred Mitterrand hatte Burroughs die Einladung seines Pariser Verlegers in ein Restaurant zum Mittagessen mit dem Hinweis ausgeschlagen, er könne jetzt einfach nicht essen. Der Verleger ließ sich nicht beirren, bestellte für sich ein mehrgängiges Menü, in das Burroughs in Hut und Ledermantel dabei saß, seinen Gehstock zwischen sich und den Tisch stellte, an einer Cola nippte und sich so lange in perfektem Schweigen erging, bis man endlich zum Fernsehstudio aufbrach. Geisin hätte in einer vergleichbaren Situation ganz anders reagiert und wäre als geborener Genießer erst richtig zu Hochform aufgelaufen. Er liebte dergleichen Rituale und hätte, ganz kosmopolit, die noch so komplizierte Speisenabfolge fachsimpeln zu absolvieren vermocht. Ungeachtet eines bevorstehenden Auftritts konnte Geisin, geist- und gestenreich, vom Hundertsten ins Tausendste kommend, mit Grandezza parlieren. Seine unverwechselbare, sonore Stimme virtuos wie ein Musikinstrument einsetzen, dabei je nach Bedarf mühelos in 2, 3 andere Sprachen wechseln und sein Publikum gleichsam professionell in seinen Bann schlagen. Und das, ohne vor dem eigentlichen Auftritt sein Pulver zu verschießen. Den brachte er, vorzugsweise mit einem fetten Joint zwischendurch, allemal mit Bravour hinter sich. Diese Eigenschaft war denn auch an ein außergewöhnliches Temperament gekoppelt. So konnte er ungewöhnlich aufbrausend sein und wehe dem, der Geissens Unmut zu spüren bekam. Be cruel, sei grausam, lautete sein Tipp, wann immer er jemandes Unmut über jemand anderen mitbekam. Er selbst beherrschte das aus dem FF. Ohne große Anstrengung wusste er, wie er ein ungeliebtes Gegenüber zur Weißglut bringen konnte. Andererseits gab es Menschen, denen gegenüber er sich stets loyal verhielt. Angehörige des Adels, obwohl habend oder verarmt, die Schönen und die Reichen und eben Burroughs. Demgegenüber bezeugte er seit ihrer Freundschaft bedingungslosen Respekt. Emotional geladene Auseinandersetzungen zwischen Geisin und Burroughs waren schlicht undenkbar. Böse Worte, eine Unmöglichkeit. Besuche bei den Freunden zu Hause überraschten immer wieder, wenn beispielsweise zu beobachten war, wie bescheiden es zuging, wie man sich dem Wesentlichen, dem Besucher, den Besuchern widmete. 1974 hatten sich beide endgültig für ein Land entschieden. Burroughs hatte sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen und Geissen als Domizil Paris gewählt. Wann immer nun Burroughs nach Europa reiste, war es selbstverständlich, dass er in Paris Station machte, um Geissen zu besuchen. Während dieser Aufenthalte waren beide bemüht, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Was lag da näher, als abends bei Geissen zu Hause zu essen? An freiwilligen Köchen mangelte es nie. Auch wenn nicht jeder in der Lage war, aus Geissens winziger Küche mit den Maßen einer Telefonzelle kulinarische Wunderwerke hervorzuzaubern. Anders Targisti, der bereits im Tausend und eine Nacht in Tanger als Koch gewirkt hatte und viel zu selten in Paris auftauchte. Ein großer Esser ist Burroughs nie gewesen. Er hatte die Nahrungsaufnahme zumeist als eine unumgängliche Notwendigkeit betrachtet. Geissen hingegen war der geborene Gourmet, der noch den letzten Tropfen Soße mit einem Stück Baguette aufsaugte. Und wenn Burroughs mittendrin das Besteck über seinen Teller legte, kam es schon mal vor, dass Geissen ihn gouvernantenhaft ermahnte und sagte: "Also wirklich, William, nun iss gefälligst deinen Teller leer." Burroughs sagte dann kein Wort, sondern tat so, als hätte er die Bemerkung überhört, außer vielleicht, dass er eine Spur genervt die Augenbrauen hob. Methadon. Mit dem Auto betrug die Fahrzeit von Lawrence nach Kansas City eine gute Stunde. Eine Zeit lang fuhr Burroughs wöchentlich, später nur noch zweiwöchentlich, um sich mit Methadon einzudecken. Und zwar immer donnerstags. War sein Vorrat geschrumpft oder aufgebraucht, merkte man, wie er jeden Tag ein bisschen gereizter wurde. Ging es dann los, sprach er während der ganzen Fahrt kein Wort. Das mochte auch an der frühen Abfahrtzeit liegen, wurde doch jeweils schon vor 8 Uhr morgens gestartet. Man fuhr quer durch die Stadt Richtung Norden, über die Brücke hoch über dem Kansas River, unter einer Bahnunterführung hindurch, bog eine halbe Meile weiter rechtwinklig ab auf den Highway und dann immer geradeaus nach Osten. Die Methadonklinik war ein für amerikanische Verhältnisse eher winziger Bau und erinnerte an ein Drive-In. Man musste um das Gebäude herum an eine Seitentür fahren. Burroughs huschte kurz hinein und war, ehe man sich's versah, wieder draußen. Den ersten Schluck hatte er bereits intus und den Vorrat für die kommenden 2 Wochen in seiner Umhängetasche oder einem Plastikbeutel verstaut. Schlagartig war er wie ausgewechselt, wurde gesprächig und regte an, erstmal richtig zu frühstücken. Also wählte man ein Lokal, bestellte und bekam ein für mitteleuropäische Verhältnisse gigantisches Western-Frühstück vorgesetzt: Bratkartoffeln, Spiegeleier, Speck, Zwiebeln, Gurken und Tomaten. Wer anschließend noch konnte, bediente sich mit Pancakes und Ahornsirup. Dazu Kaffee bis zum Abwinken. Burroughs hatte inzwischen vielleicht auch noch eine Zeitung aufgeschlagen und kommentierte, was ihm unter die Augen kam. Einmal kehrten wir von einer solchen Tour zurück und fuhren in Lawrence nicht gleich nach Hause, sondern vorher noch zum Store für Künstlerbedarf im Stadtzentrum. Beim Aussteigen murmelte Burroughs etwas in meine Richtung, das ich nicht sofort verstand. Er wiederholte seine Frage und wollte wissen, ob ich mitbekommen hätte, dass er mich heute schon zum 2. Mal mit Jan angesprochen hätte. Das hatte ich nicht. Dann betraten wir das Geschäft und ich freute mich im Stillen, dass ihn meine Gegenwart zu Assoziationen mit Jan Somerville inspirierte. Anfang März 1992 kam John Giorno auf ein paar Tage nach Kansas und begleitete Burroughs auf der Fahrt zur Methadon-Klinik. Als sie heimkehrten, hockte seine Katze Ginger auf dem Gelände der vorderen Veranda. Die beiden machten Blickkontakt. Burroughs kam die Stufen herauf und fragte mit unwirsch raspelnder Stimme: "Wer sind denn die ganzen Leute hier?" Damit spielt er auf die vielen Autos an. Dabei standen nur sein eigener Subaru und Jim McQuarrie's Chevrolet Impala in der Einfahrt. Sowie vorn an der Straße Stephen Lowe's Volvo und weiter links die Autos von James Graholz und Melvin Bezzelli, dem Navajo-Schamanen. Dass diesen Vormittag alle im Haus versammelt waren, hatte sich eher zufällig ergeben. Auch war Burroughs nicht wirklich sauer, sondern eher neugierig. Der Indianer Bezzelli redete für meinen Geschmack zu viel. So auch an diesem Vormittag. Er redete und man mochte sich fragen, wo denn die wahren Qualitäten dieses Medizinmannes lägen. Da hatte er plötzlich von den vier Himmelsrichtungen gesprochen und ohne den Blick von seinem Gegenüber zu wenden, mit ausladenden Armbewegungen haargenau nach Osten, Süden, Westen, Norden gezeigt. Exakter hätte man keinen Kompass ablesen können. Da dachte ich bei mir immerhin, Bezzelli, Chapeau. 21. März 1992, Frühlingsanfang in Lawrence, Kansas. Allen Ginsberg war zu Besuch, einer von Burroughs letzten altgedienten Weggefährten. James Graholz hat für diesen Samstagnachmittag etwas Besonderes organisiert. Eine private Vorführung von David Cronenbergs Naked Lunch im großen Kinosaal der Liberty Hall. Eine Kopie des Films wurde eigens aus New York eingeflogen. Um 14 Uhr nehmen wir unsere Plätze in der ersten Reihe ein, als einzige Besucher. William Burroughs, James Graholz, sein Lebensgefährte Michael Amerton sowie Ginsberg und ich, die wir den Streifen als einzige noch nicht gesehen hatten. Alle haben eine riesige Tüte Popcorn mit flüssiger Butter in der Hand. Nachher zu Hause haben wir eine ganze Weile über den Film palavert. Burroughs war ohne Einschränkung zufrieden. Ginsberg meinte, die Vorlage böte natürlich reichlich Stoff für weitere Versuche. Dass auch Brian Gysin an einem Naked Lunch Filmscript gearbeitet hatte, blieb unerwähnt, weil eine Umsetzung nie wirklich zur Diskussion gestanden hatte. Zu meinen Lieblingsszenen in Cronenbergs Film gehört, wenn sich Peter Weller alias William Burroughs einmal angekleidet ins Bett legt und dem jungen Burroughs wie aus dem Gesicht geschnitten ist. In Wim Wenders Highsmith-Verfilmung Der amerikanische Freund gibt es ebenfalls eine Szene, in der Dennis Hopper lang ausgestreckt auf dem Billardtisch eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem jungen Burroughs aufweist, auch wenn es hier überhaupt nicht um ihn geht. In die Zeit von Ginsbergs Aufenthalt fiel eine seit längerem anberaumte, von Melvin Bezzelli geleitete, schwitzende Zeremonie. Daran hätte ich gern teilgenommen, wurde aber nicht eingeladen. Und als wir uns am selben Nachmittag im Burroughs Haus trennten und ich zu meiner eigenen Wohnung in die Stadt spazierte, fühlte ich mich ausgegrenzt, als würde ich etwas Wichtiges verpassen. Zu Hause angekommen, habe ich vermutlich erst ein wenig mit meinem Kater Boy gespielt, der nach langem Alleinsein glücklich war, endlich Gesellschaft zu haben. Vielleicht auch einen Brief begonnen, telefoniert oder einfach nur aufgeräumt. An einem bestimmten Punkt fing ich jedoch zu schwitzen an. Nicht so sehr am Körper, als vielmehr im Gesicht. Innerhalb weniger Minuten spritzte mir der Schweiß wie Wasser von der Stirn. Ich konnte sie abwischen, so oft ich wollte, es sprudelte weiter. So stand ich mit pitschnassem Gesicht, klopfendem Herzen und ein wenig atemlosem da und wunderte mich. Wahrscheinlich habe ich das auch meinem Kater gesagt. Den interessierte das aber nicht. Er sprang unbereitet auf dem Bett und im Zimmer herum, wie immer, und beachtete mich nicht weiter. Das ging eine ganze Weile so. Zwischendurch fiel mein Blick auf die Uhr, da war es 7:15. Schlagartig wurde mir bewusst, dass die Schwitzhütte begonnen hatte. Die Zeremonie zur Überwindung des Ugly Spirit, der Burroughs seit jenem tragischen 6. September 1951, an dem seine Frau Joan in Mexico City von seiner Hand ums Leben gekommen war, unerbittlich in seinen Klauen hielt und wieder schüttelte. Plötzlich war der Spuk vorbei. Ich wischte mir mit einem Handtuch das Gesicht ab und setzte mich auf den Bettrand, zündete mir eine selbstgedrehte an und inhalierte tief. Boy, der Kater, sprang aufs Bett, musterte mich aus grünlich-blauen Augen. Eine tiefe innere Ruhe kehrte ein. Plötzlich wurde mir klar, man kann nicht wirklich etwas verpassen. Andern Tags saßen wir wieder um den runden Tisch mit Brian Geissens Kalligraphie an der Wand. Die Schwitzhütte-Zeremonie kommentierten die beiden mit gemischten Gefühlen. Der Ugly Spirit war nicht überwunden. Als ich kurz wiedergab, was mir widerfahren war, stimmte Ginsberg sogleich zu, das mache Sinn. Burroughs hingegen war skeptischer und tat meinen Bericht mit einem lapidaren "Sounds reasonable" ab. Ein Buchmesseabend in Frankfurt 1989 oder 1990. Ein gutes Dutzend befreundeter Verleger, Übersetzer, Autoren sitzt in einem Restaurant im Stadtteil Sachsenhausen um einen langen Tisch. Nachdem das Geschirr abgeräumt ist, kommt Jürgen Plog an mein Tischende und raunt mir ins Ohr. Schau mal, wer dort drüben sitzt. Dreh mich in die angegebene Richtung und erkenne Brian Geissen mit dem kurzen Silberhaar der letzten Jahre. Man sieht die rechte Gesichtshälfte, das scharf geschnittene, vertraute Profil. Er scheint konzentriert zuzuhören, was die anderen an seinem Tisch sagen, nickt ein paar Male, lächelt, ist ganz Brian Geissen. Brian? Aber der ist nie im Leben in Frankfurt gewesen. Aus dem Traumtagebuch. Gehe mit William Burroughs in Basel spazieren. Ein Geschäftsmann erkennt ihn und fragt, ob er ein Foto machen darf. Burroughs stimmt zu. Geschäftsmann gibt sich als Buchhändler aus und überreicht seine Karte. Bercher und Sternlicht. In Wirklichkeit eine Basler Elektrofirma, spezialisiert auf Modelleisenbahnen. Im nächsten Augenblick öffne ich gut gelaunt die Seitentür eines geräumigen Lifts. An der Wand schräg gegenüber befindet sich ein Klosett. Brian Geissen sitzt darauf mit hochgezogenen grauen Hosen. Auch der Reißverschluss seiner schwarzen Jacke ist bis oben hin zu. Er wendet den Kopf, blickt mich aus traurigen Augen resignierend an und macht eine wegwerfende Bewegung mit der rechten Hand. Schlage die Augen auf und greife automatisch zu Block und Bleistift neben dem Bett und notiere den Traum. Geissen und Burroughs zusammen in einem Traum ist nicht weiter ungewöhnlich. So deutlich wie heute kommt das allerdings selten vor. Reibe mir die Augen und blicke kurz auf. Es ist vor 9, 13. Juli 1986. Es ist Sonntag und mein Geburtstag. Brian gleich anrufen, den Traum berichten. Vielleicht noch zu früh, lieber später, gegen Abend. Kurz nach 17 Uhr läutet das Telefon. Fafa de Palamini aus Paris ist am Apparat. Ein junger, wohlhabender Franzose mit viel Zeit, der seit 3-4 Jahren einer der engsten Vertrauten Brians ist. Brian ist tot, sagt er. In Paris war es unerträglich heiß. Es herrschte schon Mitte Juli vorgezogene Augusthitze. Als ich von der Gare de l'Est kommend an der Nummer 135 Rue Saint-Martin eintraf, stand die Haustür, die sich normalerweise nur mit einem Zahlencode öffnen ließ, weit offen. Gerahmt und in Mappen lehnten eine ganze Reihe von Brians Arbeiten an der Wand, abfuhrbereit zu den Erben, zum Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Ein trostloser Anblick. Dann mit dem engen Fahrstuhl hinauf in den 4. Stock. Auch dort stand die Tür offen und 1-2 Museumsleute waren mit dem Abtransport weiterer Werke beschäftigt. Stellte mein Köfferchen an seinen gewohnten Platz im Zimmer zur Straße. Dort sah alles unverändert aus. Einiges an Post, welkende Blumen auf dem Tisch und immer wieder läutete das Telefon, das ich die kommenden Tage bedienen würde. Der schlimmste Anruf war der von Zala aus Tanger. Mit Targisti war er einst einer von Brians Soldaten gewesen, die sich jahrelang um die Belange des Monsieur Brahim gekümmert hatten. Warum er anrief, Wird man nie erfahren, sprach er doch kein Englisch und nicht wirklich Französisch, und bis ich mich begann, mein mehr als unvollständiges Spanisch an den Mann zu bringen, hatte er bereits begriffen, was ich ihm versuchte mitzuteilen, dass Monsieur Brahim gestorben war. Sein herzzerreißendes Stöhnen habe ich heute noch im Ohr. Im Januar darauf, genauer am 19. Januar 1987, an Brians erstem posthumen Geburtstag, lernten wir uns in Tanger kennen, umarmten uns kurz, nahmen gemeinsam an der von Brian gewünschten Zeremonie teil und streuten seine Asche am Kap Spachtel in den Atlantik. Vermutlich sind unterdessen beide, Sala und Talgisti, Brian, nachgefolgt. Vielen Dank.